Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Rolling, tape rolling, we're rolling. Wir laufen. Wir laufen.
Sounds rolling.
Ah, das hast du aber schön hier. Das ist ja wirklich.
Ja,
das ist der Luxus.
Tritra, tulala. Der Atze, der ist wieder da. Wir sitzen backstage in Münster. Ich spiele 3 Tage in der Halle Münsterland.
Ja.
Wir sitzen backstage. Und mit Deutschlands bester Veranstalterin, Barbara Averbeck.
Ah.
Schau mal, sie hat mir ein Kissen machen lassen, wo AS drin steht.
Ja, das heißt André Sittler. Das ist doch ein Schauspieler.
Nein, ich kann dir sagen, wie perfide das ist, was das heißt. André Stallmeier.
André Stallmeier. Ja. Das ist
Konzertdirektion unser Manager. André Stallmeier.
Und dann wird uns das einfach, beziehungsweise dir einfach untergejubelt.
Sklavenhandel André Stallmeier.
Es kann doch nicht wahr sein. Aber guck mal, auch zauberhaft, diese Lampe als Sektglas.
Oh ja, ja.
Wir sitzen hier auf eleganten Ledersofas, gestaltet, glaube ich, von, ich würde mal sagen, das ist... Was ist das? Wer hat das wohl designt?
Rolf
Eden.
Rolf Benz und Gottfried Daimler haben diese Sofas
designt. Auf jeden Fall.
Karl und Rolf Benz.
Karl Liebknecht, Gottfried Daimler.
Vorwärts und nicht vergessen,
und
worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Ja, es ist natürlich ungewöhnlich für uns, so Backstage mal aufzunehmen, aber hat was, ne?
Hat was.
Wirklich, ich habe Soundcheck schon erledigt.
Ach.
Ja, das heißt...
wir können... praktisch loslegen.
Wir können direkt loslegen, ja.
Weißt du,
was du für mich bist? Kennst du den Schlager noch? Weißt du, wie schön es immer wieder ist. Du drehst dich im Kreis. Entweder war es Lena Valaitis oder Peter Rubin.
Boah, Lena Valaitis, die sah ja toll aus.
Ne? Ja, das war eine Granate.
Da habe ich schon als Junge gedacht, diese Frau sieht wirklich sehr gut aus. Hast später den Komiker, wahrscheinlich wird er das nicht so gerne hören, den Schauspieler Horst Jüssen geheiratet, der bei Klimbim war.
Ja, ich erinnere mich. Den habe ich damals sogar noch persönlich kennengelernt, bei Koschwitz in der Late-Night-Show.
Ah,
ja, aber wir Opas erzählen natürlich schon wieder vom Krieg, aber es musste doch gesagt werden.
Und ja, aber weißt du übrigens, mein Lieblingsschlager ist geht so, später, wann ist das, hab ich sie gefragt, sie hat nur gelacht und später gesagt.
Und hat später gesagt. Ist das von Volker Lechtenbrink?
Ich weiß es nicht.
Lass uns mal ein bisschen über Schlager reden, mit dir fällt mal.
Ja, übrigens, da kann ich gleich anhören. Nachdem wir jetzt also sozusagen, nachdem ich hier diesen Limbo-Schlager gesungen habe, Limbo du, Limbo da, everybody get that chance.
Wo ich ja dachte, es wäre von Bonnie M.
Ja, es war aber Hesselhoff.
Nee.
Jetzt pass auf. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, das war irgendwas mit Roberto Blanco. Ne?
Ja.
Und daraufhin hast du ja die schöne Anekdote erzählt, wie er da seinen maladen und maroden Körper im weißen Bademantel durch das unschuldige Savoy geschoben hat.
Der Mann ist Baujahr 37.
Ja.
Also das heißt, er wird dieses Jahr 83.
Ja.
Gestehen wir ihm das mal zu.
Toi, ich klopfe hier auf Holz.
Ja, auf viele gesunde Jahre.
Lieber Roberto, lass es dir gut gehen. Und sei nicht immer so frech zu deinen Angestellten.
Ach, warte,
pass auf. Jetzt, ja. Und natürlich ratterte nach dem Erscheinungen, also nachdem Freitagmorgen die neue Folge online war, seitdem stand mein Handy nicht mehr still, Instagram-Account sozusagen im Minutentakt. Das ist von Hesselhoff.
Heißt er nicht Hesselhoff?
Hesselhoff?
The Hoff, ja.
The Hoff?
Ja.
Das ist von Hesselhoff.
Ja, deswegen sind wir auf den Gag gekommen, du bist auf den Gag gekommen, Cool Water von Hesselhoff.
Ach so.
The Hoff.
The Hoff.
Hat im Alleingang die Berliner Mauer weggesungen.
Ja, das glaubt der Idiot auch.
Ja.
Der kann doch noch nie mal einen Burger vernünftig essen, ey. Also pass auf.
Ja.
The Hoff wär's gewesen. Ja. So, und jetzt dachte ich schon, muss ich mir eine Niederlage eingestehen? Aber du kennst mich.
Du hättest dich ja eh rausgeredet, machen wir uns nichts vor. Aber brauchst du gar nicht, weil?
Weil natürlich die deutsche Version Limbo aus Jamaika von Tony Marshall, halte ich fest, und Roberto Blanco zusammengesungen wurde im Duett. Also grausamer sind sie im Duett.
Eine Männerfreundschaft.
Ja. Und das aber, hat natürlich damit zu tun, weil von wem wurde David Hasselhoff produziert?
Warte, Jack White?
Gebürtig?
Nussbaum.
Horst Nussbaum.
Horst Nussbaum.
Ehemaliger Fußballspieler von?
Wien Wiesbaden.
Tennis Borussia Berlin.
Ach, ehrlich? Berlin?
Oder? War er da nur Präsident? Oder? Es kann sein, dass er von Tennis Borussia Berlin auch nur der Präsident
ein
war.
Ein früher Cleansy, ja.
Aber auch gespielt hat. Und wer war natürlich auch der Produzent von Tony Marshall? Horst Nussbaum alias Jack White.
Sowohl Komponist als auch Produzent, nehme ich dann an.
Ne? Ja, ja, natürlich. Und deswegen hat Tony Marshall auch gesungen, auf der Straße nach Süden.
Aber ich glaube, die können wirklich ganz gut miteinander, ne? Tony Marshall und Roberto Blanco.
Das kann gut sein. Ich habe mit beiden, als ich 1990 die ZDF-Silvestershow aufgezeichnet habe mit Till und Obel.
Da warst du ein Kinderstar.
Da war ich ein Kinderstar. Da waren die alle im selben Hotel. Roberto Blanco, Tony Marshall, Tony Christi, Horst Jüssen.
Lass mich raten, da wurde aber gesoffen, oder?
Ja, Klaus und Klaus, Gottlieb Wenderhals, The Rubets. Ey, frag nicht, wer alles nicht da war. Und wir mittendrin als junge Kerle und haben natürlich gedacht, ey, das gibt's gar nicht. Ich werd verrückt hier. Ne?
Ja, vor allen Dingen, ihr wart ja sowas wie Anarchisten und Spalter und Umstürzler, Revolutionäre. Natürlich.
Allein schon durch die Tatsache, dass wir live gesungen haben, was die Tontechniker vor fast unlösbare Aufgaben geführt hat.
Was da im Kostüm wohl los war. Ihr habt euch ja auch nicht gebeugt, was Kostüm anging. Alle im Anzug nehme ich an.
Ja, was ziehen
Nur
Sie denn?
Nur ihr nicht.
Nee, was ziehen Sie denn an? Ja, hier das, was ich anhab. Ja, das geht aber nicht. Ja, ach Gott, was war da alles los?
Ich sehe gerade, dass Roberto Blanco tatsächlich Roberto Blanco heißt. Roberto Cerquera Blanco.
Geboren in?
Tunis, in Tunesien.
Ach, ja. Der ist gar nicht Kubaner.
Ja,
Ist er ein Tunis? Dann ist er ein Tunis-Gut.
Territorial, wie sagt man, Staatsangehörigkeit, dann natürlich Tunesier. Ja. Aber Eltern waren beide Kubaner.
Aha.
Ja, kubanische Immigranten. Ja, ich muss hier unbedingt noch und euch allen, ihr lieben Cousinen, ich begrüße euch jetzt hier mal an dieser Stelle. Mir gegenüber sitzt ein gut eingecremter und äußerst arroganter. Ich wusste an seiner Körpersprache konnte ich heute schon ablesen, dass er mit irgendwas recht hatte beim letzten Mal. Und das war natürlich jetzt Roberto Blanco, Do the Limbo Dance. Ja, sitzt ihr gerade wie ein afrikanischer Diktator. Und verbreitet gute Laune. Herzlich willkommen, mein lieber Till.
Freue mich, wunderbar,
dich hier einigermaßen standesgemäß empfangen zu können.
Auch ich begrüße dich, mein lieber Atze, zu einer weiteren Ausgabe dieses zauberhaften Podcasts. Zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden. Du bist der Bundestrainer, du bist der Weltmeister, du bist der Comedy-Titan. Und seit deinem Move bei Markus Lanz auch jetzt auch in der Gala als Gutmensch geschildert, sozusagen.
Ich bin ein Volksheld, ja.
Du bist jetzt, dass du zur rechten Zeit nochmal die Kurve gekriegt hast. Warst du noch bis vor wenigen Wochen so etwas wie so eine Abschaumaschine, der das freche Maul gestopft gehört, bis du
genau, die man ungestraft auf der Straße ohrfeigen darf.
Weil du angeblich Helene Fischer beleidigt hast, was ich weit von mir weise und auch von dir weise. Aber jetzt bist du
ein Volksheld.
Du bist ein Volksheld und für mich zu Recht. Mir gegenüber der Volksheld Atze Schröder, meine Damen und Herren.
Ja, ich war heute Morgen schon sehr früh bekleidet, nur mit Adiletten und meinem legendären Leo-Slip am Briefkasten, weil ich täglich mit einem Schreiben von Frank-Walter Steinmeier rechne.
Ja, dabei, wenn du schon am Kuvert mal gerochen hättest, dann wäre schon aufgefallen, dass sich nur der Swingerclub angeschrieben hat. Du sollst endlich deine gebrauchte Unterhose da abholen.
Ja, ich ging ja eh davon aus, dass Schloss Bellevue ein Swingerclub ist. Ne? Insofern. Übrigens fehlt da ein Waschbecken. Das haben sie verarbeitet für die neuen Szene von Jürgen Klopp. Aber ich möchte dir Folgendes noch erzählen.
Ja.
Unser gemeinsamer Freund Micky Beisenherz hat mal einen Gag geschrieben. für die Moderation vom Dschungelcamp, was du ja jetzt nicht immer schaust, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber er wurde mal angezeigt von Roberto Blanco. Und zwar hatte Micky folgenden herzhaften und tollen Gag geschrieben. In dieser Show Dschungelcamp war irgend so ein Modefritze, der wobei Heidi Klum irgendeine Rolle gespielt hat in dieses Germany's Next Topmodel.
Ja.
Und hat da unter Tränen erzählt, wie sein Vater gestorben ist, also ernsthaft, wie sein Vater gestorben ist und dass er als der älteste Sohn der Familie, dass es ihm unterlag, irgendwann die Maschinen abzuschalten oder abschalten zu lassen. Und daraufhin hat Micky weißen Ernst folgenden Gag gemacht. Ja, die Tochter von Roberto Blanco träumt auch davon, bei ihrem Vater die Maschinen abzustellen und sei es nur die elektrische Penispumpe. Und daraufhin hat Roberto ihn angezeigt. Weil ja. Man kann ja vieles machen, aber keine Witze über seinen Penis.
Ja, da siehst du mal wieder, da ist er in seiner Ehre getroffen. Ne?
Ja, wobei man hört ja, ich will das mal umschreiben, um jetzt niemanden zu nahe zu treten.
Sollte sich an dieser Stelle einfach nur sein Schandmaul auswaschen, wie man einen deutschen Künstler so verhöhnen kann.
Wen von beiden meinst du jetzt? Nein, ich finde es so witzig.
Mir völlig egal.
Weil, wie man aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen hört, ist Roberto ja sehr gut bestückt.
Gott, jetzt
und,
Hilfe!
Nein, ich umschreibe es doch schon so, dass es drin bleiben kann.
Ja.
Und dann finde ich, wenn an seiner Stelle fände ich es dann auch ehrenrührig, dass es überhaupt eine Penispumpe geben könnte.
Das ist einfach ein Skandal, sowas anzunehmen.
Dieses Riesenkörper da bearbeiten in der Lage.
Gott, der hat wahrscheinlich einen Generator dann im hinterm Haus stehen oder was? Nein, es reicht jetzt mit diesen schrecklichen.
Ja, ja, aber haben uns ja nur in Andeutung verloren. Ja,
das sind natürlich schreckliche Verdächtigungen.
So.
Da muss man einschreiten.
Da muss man einschreiten. Micky Beisenherz war immer ein treuer und redlicher Weggefährte. So. Welche Hits hatte Roberto denn eigentlich?
Der Puppenspieler von Mexiko.
War einmal traurig und einmal froh.
Ein bisschen Spaß.
Und wie er fühlte, so war sein Spiel, so war sein Stück, nicht immer endete sein Spiel im Glück.
Aha.
Ja, wer das vorgeschrieben hat. Ist ja auch scheiße. Ja,
Dr. Wollen. Michael Kunze oder so.
Ja, der ist ja überall mit reingeschickt.
Der hat alles geschrieben. Ne? Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Und jetzt, ey, wirklich, wir wollen doch jetzt wirklich, also Roberto, lass uns Roberto
ja,
wirklich
ja, außer ja. Acht. Ist ja von, lass uns mal neuere Schlager nennen.
Ja.
Was fällt mir denn ein? An Tagen wie diesen. An Tagen wie diesen. Ist das von Mary Rose?
Muss die Welt wohl.
Tagen wie diesen muss
ich. Ich weiß es nicht. Das sind die Toten Hosen, ne?
Ja.
Die gehen jetzt unplugged auf Tour, ne? Habe ich gelesen.
Zähne nicht geputzt, oder was? Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen.
Schon im Humormodus, meine Damen und Herren.
Achso, nee, die Zähne geputzt plus Odol.
Zahnplug. Sozusagen.
Also Plug entfernt, unplugged.
Ja,
unplugged. Ja, ich finde es gut, wenn man im hohen Alter sich nicht gehen lässt und auch noch regelmäßig die Zähne putzt. Was haben wir? An Tagen wie diese hat mir immer gut gefallen. Dann hat mir gut gefallen.
Ich kann wirklich, ich muss
ich mach so mein Ding. Das ist Wolle Petri, ne? Egal, was die anderen sagen.
Ja, ich mach mein Ding.
Ja, ja. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Da kommt meine Lieblingsstelle. So ein Wahnsinn. Du spielst mit meine Gefühle.
Du spielst mit meine Gefühle. Man sagt dann immer, du spielst mit meine Gefühle, ne?
Fühle. Ich schwöre dir, es würde keiner merken, wenn man das grammatikalisch so falsch singen würde. Das ist ja so ähnlich wie ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und ich möchte mich dann immer vor die Südtribüne stellen und den 25.000 zurufen, es heißt einen Rudi Völler. Ja. Es gibt nur einen Rudi Völler.
Aber dann reimt es sich ja auch nicht mehr. Nein, ne?
Aber ich bin auch sicher, dass ich auf wenig Gegenliebe stoßen würde.
Guantanamera.
Ja, die haben das geklaut. Aquila
Guantanamera.
Die haben das geklaut bei Rudi Völler.
Ja, und da kannst du nicht singen, ein
Rudi. Einen
Guantanamera.
Es gibt nur einen Rudi Völler.
Eigentlich rhythmisch doch viel schöner, ne?
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja.
Ich muss dir wirklich sagen, ich habe als Kind natürlich alles gehört. Schlager sowieso, vorne, rückwärts. Ich habe überhaupt jegliche Form von Musik gehört. Ja,
aber ich möchte hier mal über neue Schlager sprechen.
Aber was mir an den neuen Schlagern wirklich missfällt, ist diese... Ey, wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Dieses Gejammer, dieses Gejalla. Und wenn sie tanzt, tanzt sie alleine.
Was ist
und
das denn?
Eine von 80 Millionen. Und warum müssen die Jungs immer so jammern? Ja, warum ist das Fröhliche so weg?
Ja, guck dir die Lappen mal an. Die sind bis unter die Galotte voll mit Problemen.
Haben wir eigentlich neulich schon mal über Reinhard May gesprochen im Podcast?
Nein.
Haben wir. Und haben festgestellt, dass das ein super Typ ist, oder?
Ja. Hat sich nie verbogen.
So.
Das
hört sich doch auch nicht so jämmerlich an, wenn der das singt.
Ja.
Warum muss man denn immer diese Betroffenheit haben?
Ja, weil doch heutzutage alle so voll sind mit Problemen.
Es geht mir so auf den Geist.
Ja, aber kann man denn das ja nicht auch
freundlich singen? Wenn sie tanzt, dann ist sie gut drauf.
Wenn sie tanzt, ist sie woanders.
Ja, das geht doch auch.
Ja, aber das sind jetzt, wie heißen sie denn überhaupt? Die neuen deutschen Popmusiker, ne?
Ja, das sind so diese Jungs, ne? Die
ja, aber das ist ja nicht...
Volke 4.
Ich weiß nicht, ob das...
Jetzt mal ganz im Ernst. Ey, das ist doch ein so...
Distelmeier, oder wie heißt der?
Distelfink?
Früher hieß es bei den angefahrenen Schulkindern, hieß es noch, tötet Onkel Dittmeier.
Oh Gott. Ja, dafür hat es auch eine Klage gegeben.
Ja,
ne?
Aber allein so ein Bandname wie die angefahrenen Schulkinder wäre heute nicht mehr möglich, ohne dass du sowas auf die Fresse kriegst.
Jetzt ohne Scheiß, habe ich die Geschichte eigentlich mal erzählt? Wenn nicht, erzähle ich sie jetzt. Wir haben bei Rock am Ring im Comedy, im House of Comedy Zelt gespielt. Und zwar abends im Abendprogramm Viertel acht, beste Zeit, Top-Act sozusagen.
Ja, natürlich.
Und nachmittags waren die Schulkinder dran.
Ja.
Und ich dachte mir, Kant hat da so noch nichts Richtiges von denen gesehen, ne? Und habe mich dann da hingesetzt und habe mir den Gig angeschaut. Und ich weiß nicht mehr, irgendwann, ich war ziemlich fasziniert, rannte der Gitarrist durch die Reihen und es ging darum, dass er wollte, dass bei einem Stück mitgeklatscht wird. Und irgendwann blieb er einfach in der zweiten oder dritten Reihe vor so einem Mädchen stehen und brüllte die auf einmal: Los, jetzt klatschen hier! Los, jetzt klatsch, du Fotze! Und brüllte die wirklich, ich schwöre es dir, brüllte die wirklich an: Jetzt klatsch, du Fotze! Ich bin wirklich in meinem Stuhl zusammengesunken.
Ja, die waren hart drauf, ne?
Fast vor Angst auf den Boden gerutscht und hab dann das Zelt verlassen und bin dann zu Obel und Volker gegangen und habe gesagt, ey Leute, erzählt mir noch einmal, dass ich zu hart wäre oder dass ich die Leute nicht richtig anspreche. Ich habe gerade was erlebt.
Du hattest eine Absolution.
Ich war wirklich fix und fertig. Die waren hart drauf. Und es endete auch fast jeder Live-Gig von denen endete ja da, dass sie die sich auszogen.
Ja.
Ne?
Aber ich wollte,
Gemächt irgendwie beim anderen auf die Schulter legten.
Ja. Und die hatten auch, das nicht eine Osnabrücker Band?
Ja. Und I Want to Make Love to Steffi Graf. Das war doch auch ein Hit von denen. Oder?
Aber da gab es auch Ärger, ne?
Da gab es auch richtig Ärger.
Ja, die hatten dauernd
Ärger. Auf jeden Fall,
gibt's ja nicht noch.
Wenn die mal Geld verdient haben, haben die das gleich immer für einen Rechtsanwalt ausgegeben, glaube ich.
Ausgeben müssen. Da müssen wir so einen kleinen Exkurs mal machen, weil wir ja jetzt schon im Thema Comedy sind.
Ach so.
Diese ganze Körperlichkeit und mit dem Pimmel da durch die Gegend wedeln, da sind wir sofort bei Django Edwards. Ne?
Pigeon Rob.
Für mich nach wie vor eigentlich noch so der größte Komiker der Welt. Also
aber auch hart ohne Ende.
Ne? Ja, Holländer, ne?
Nee, ich glaube, der ist Amerikaner. Ne?
Ach so, okay. Ja.
Ich glaube, der ist Amerikaner, der in Holland gestrandet ist.
Ja.
Und,
hast du mal ein paar Shows von dem gesehen?
Ja, und zwar vor, lass mich nicht lügen, ich glaube 1999 gastierte der Zirkus Roncalli in Hamm.
Ja.
Und hatte Django Edwards gebucht als Stargast.
Ja.
Und irgendwann sickerte es durch, dass er eine Mitternachtsshow geben würde mit der Zirkuskapelle in einer Kneipe.
Es sickerte durch.
Ja. So, und dann wir natürlich dahin. In diese Kneipe und er gab tatsächlich eine
Mitternachtsshow und es war unglaublich. Also erstmal spielte er das Stück Sixpack Johnny und nahm sich 6 Dosen Bier, riss die auf und während er sang, schüttete er sich die komplett in den Hals. Er drückte die Dose klein, das Bier schwoll ihm ins Gesicht, durch die Nase, in den Mund.
Das war ihm alles egal.
Er saute sich an 6 Dosen Sixpack Johnny. Dann wollte er vormachen, wie er vom Stuhl in ein Sektglas springt. Zog sich natürlich dafür aus.
Ja.
In der Zwischenzeit ohrfeigte er das Publikum, unter anderem auch Obel, was mir zu meiner Schande. Er ging einfach durchs Publikum und sagte einfach, oh, findest du das lustig? Und Obel nickte und batsch hatte er eine hängen. Das hat mir, entschuldige bitte Obel, das hat mir damals sehr gut gefallen. Heute lehne ich das natürlich total ab.
Natürlich.
Aber, und ich hätte es aber auch sagen, es war scheißegal.
Aber Django Edwards, der hat ja auch eine Körperlichkeit. Ne?
Ja.
Du hättest ja noch so stark sein können. Der Typ war
Ein Tier,
ein absolutes
Tier. Und ich muss es jetzt wirklich nochmal relativieren. Ich hätte es genauso sein können.
Ja,
weil ich hätte natürlich auch gesagt, dass mir das gefällt.
Dann du hast ja auch nicht gelacht, weil es Obel war, sondern weil es überhaupt passiert.
Es war einfach unfassbar.
Aber kennst du die Nummer, wo er so den Pimmel nach hinten klemmt und so auf Frau macht und so tanzt?
Ja.
Und irgendwann macht er so die Beine auseinander. Da, dieser Riesenschwengel kommt nach vorne, wie bei so einem Pony. Das Ding schwingt wieder zurück, er macht die Beine wieder zusammen und sieht wieder aus wie eine Frau.
Ey, der hat sich ja auch, ey, ich weiß
die noch. Nummer hat er im ZDF gemacht, bei Gottschalk. Und während der Probe, und zwar hat er dann so ein, er hatte ein Kostüm an, er sah aus wie eine Flugbegleiterin, wie eine Stewardess. Das alles auf Rollschuhen. Und bückte sich hier, bückte sich da. Aber es war während der Generalprobe, war das kein Problem, weil er eine Unterhose drunter hatte. Und die hat er abends weggelassen in der Live-Sendung. Ey, was meinst du, was da los war?
Ja, der hat sich auch, ich werde nie vergessen, wie wir 1990, glaube ich, oder 91 das erste Mal in Hamburg auf der Reeperbahn gespielt haben. Und da erzählt uns der Veranstalter, dass Django Edwards nur neulich an dieser Stelle ein Verkehrschaos verursacht hat, weil er nackt nur mit einer Polizistenmütze den Verkehr versucht hat zu regeln.
Der war irre, ne?
Der war irre.
Oder ist irre, der lebt ja noch. Ist 69, ich habe jetzt gerade mal nachgeschlagen, du hast recht, er ist US-Amerikaner, ist in Detroit in Michigan geboren.
Detroit, Michigan!
Michigan, genau.
Yeah!
Ja, ich habe den mal in Rom gesehen.
Die Haare von ihm waren ja auch... Ey, das war ja eine Kante, Alter.
Ja, natürlich.
Eine Kante.
Der hätte auch, wenn der trainiert hätte, wäre der wahrscheinlich Weltmeister im Bodybuilding geworden.
Dann hatte er diese Locken
ja.
Ne, und bis zum Arsch
das
hinten.
Satirisch, eine Ausstrahlung. Ich habe ihn in Rom gesehen, da waren 20.000 Menschen vor der Bühne, es war ein Open Air.
Wahnsinn.
Und dann hat er eine halbe Stunde, ach, der hat eine Stunde gespielt. Und der hat die verzaubert. Die Italiener stehen natürlich eh auf so verrückte Sachen.
Ja, auf so einen Eicho-Scheiß, ne?
Ja, und er bezeichnet sich ja eben auch nicht als Comedian, sondern er sagt, ich bin Clown, ganz klar. Und er ist Clown im besten Sinne. Ich habe den später nochmal in Rendsburg gesehen, oben in Schleswig-Holstein. Und da war er schon nicht mehr so bekannt, aber es kamen immer noch 500-600 Leute.
Das war ihm ja auch alles scheißegal.
Es war ihm alles scheißegal. Und er stellte sich an den Ausgang, nach der Show, an den Ausgang, hatte so einen Männerslip an. War komplett durchgeschwitzt und umarmte jeden Besucher, der rausging.
Wahnsinn.
Der hat 500 Leute umarmt.
Ey, Wahnsinn.
Einfach, weil es ihm in den Sinn kam. Ne?
Ja, und das war es auch. Diese Mitternachtsshow, ich kann dir sagen, das hat er genauso ernst genommen wie alles andere auch. Es ging um Leben oder Tod. Der zog durch einfach. Ne?
Ich würde den gerne mal besuchen. Ich glaube, der wohnt nach wie vor noch in Holland.
Ist er noch nach wie vor in Amsterdam?
Ich glaube, später. Ja. Das ist eigentlich auch die richtige Stadt für ihn.
Der hat doch dann in so einer legendären Truppe auch oder mit auf den Weg gebracht, nämlich Pigeon Drop.
Ja, Pigeon Drop.
Wo wir später befreundet waren, Pigeon Drop mit Lee M. Ross und Steve Stewart.
Ich hoffe, irgendjemand schreibt hier mit.
Mit so, Steve Stewart und die wir dann wiederum kennengelernt haben. Steve Stewart, der hat so mal die Luft aus mir rausgelassen.
Ja.
Mit denen haben wir zusammengespielt im Tivoli in Hamburg.
Ach so, habt ihr zusammengespielt?
Ja, hatten wir so eine Mixed-Show, damals schon 1991, ne?
Ja.
Und es hieß nur, ja, ihr spielt da mit zwei Amerikanern, die aus dem Django Edwards Umkreis kommen. Dann waren so noch so zwei Vögel dabei, die habe ich auch schon wieder vergessen. Und wie das so war, wir waren jung, heiß erfolgreich, Das heißt, zum Soundcheck haben wir schon mal gedacht, wir legen schon mal alles in Trümmern.
Natürlich,
hier,
natürlich.
Spielen die beste Nummer.
Ja,
ne?
Ihr wart jung und voller Energie.
So, haben wir zum Soundcheck We Are The World abgefeiert. Und zwar nicht einfach so, sondern volles Brett. So, gehen mit breiter Brust von der Schulter. Steve Stewart kommt eine Treppe runtergeschleudert, hat den verächtlichsten Blick auf Lager, den du dir vorstellen kannst.
Jetzt bin ich gespannt.
Geht an mir vorbei und wirft mir einfach so mit so einem verächtlichen Blick zu, do you think that's funny? Und geht einfach weiter.
Und hat er dich damit verunsichert?
Absolut. Ich war am Boden zerstört. Der hat das so geschafft, der sah so arrogant aus. Der war
that's funny?
Smart, gut aussehen. Ne?
Ja.
Und einfach nur dieses, do you think that's funny?
Meinst du, dass er das ernst gemeint hat oder wollte er dich veräppeln?
Er wollte mich einfach veräppeln.
Okay.
Wir sind hinterher super Freunde geworden, haben uns gegenseitig besucht und uns auch supported und sowas alles.
Ja, ja.
Haben uns aber mal bei Sissy Perlinger in der Show wieder getroffen.
Sag mal, in welcher Beziehung steht denn eigentlich Mark Britton zu dieser ganzen Nummer? Oder steht er in gar keiner Beziehung?
Gar keiner Beziehung. Mark Britton wiederum habe ich kennengelernt.
Aber das war auch so die Zeit, ne?
Ja, den habe ich kennengelernt. Der war unser Coach im Sprungbrett-Theater.
Ach.
Es gab ja damals.
Hier muss man kurz erklären, was das Sprungbrett-Theater war. Also
ja,
viele große Stars sind daraus gefolgt.
Ja.
Du weißt es bestimmt besser.
Nein.
Aber es war, glaube ich, ein Theater, was vom WDR betrieben wurde, wo junge Talente auftreten konnten. Unter anderem Harpe Kerkeling.
Ja.
Die ersten Aufnahmen, die von Harpe Kerkeling existieren, fernsehtechnisch, sind eben aus diesem Sprungbrett.
Richtig.
Die war gut, ne? Das als Talentschmiede zu nutzen.
Und zwar der Talentschmiede des WWF, der damals noch zum WDR gehörte.
WWF heißt?
Westdeutscher, bla bla bla.
Weitwurf.
Es gehörte aber WWF, WDR. Ganz früher war das auch, naja, wie dem auch sei. Wir waren da tatsächlich in diesem Sprungbrett-Theater mit Till und Obel.
Ich weiß, das ist die erste Fernsehaufnahme, die ich gesehen habe. Da hast du schon, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, du hast schon den Boris Becker da gemacht. Ne?
Wir haben da auch schon den Boris Becker gemacht.
Ja, meine ich ja.
Und weißt du, wer da unsere Coaches waren?
Ja, einen kenne ich jetzt.
Und zwar Mark Britton.
Und
René Bazinet. Einer der großartigsten Clowns der Welt. René Bazinet, der im Cirque du Soleil gespielt
und
hat.
Und was hast du gelernt?
Die haben uns eine Menge beigebracht.
Ja.
Wie man Attitude hat, wie man auf die Bühne geht, was Timing angeht. Die haben sich unsere Nummern angeguckt und dann gesagt, ey Leute, da, warum machst du den Move so früh? Du hast doch Zeit. Ne? Und wenn ihr so und so macht, dann macht doch so und so. Und Leute, ihr müsst euch verbeugen, ihr müsst die Leute abholen, du musst sie auch angucken. Die haben uns einfach, ja, es war einfach wie so ein Coaching.
Ja, ja.
Und René Bazinet, musst du mal googeln, ist einer der berühmtesten Clowns der Welt.
Mach ich. Ich wollte nur noch eben, ich habe hier einen Nachtrag, ich habe nebenbei mit einem Daumen gegoogelt,
ja.
Was Django Edwards angeht, weil man sich ja immer fragt, was ist aus ihm geworden.
Ja.
Am 3. Dezember 2012 verlieh der Wiener Gemeinderat Django Edwards auf Initiative der österreichischen Grünen das goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien.
Oh,
schon mal nicht schlecht, aber jetzt kommt's. Am 15. September 2013 wurde Edwards bei seiner Rückkehr aus Moskau in seine Wahlheimat Spanien, also er lebt eben nicht in
Amsterdam,
sondern in Spanien, wegen fehlender Visumpapiere am Flughafen in Barcelona festgesetzt und in Abschiebehaft genommen. Nach 6-monatiger Einreisesperre in die EU kehrte Edwards aus den USA auf die Bühnen Europas 2014 zurück und lebte unterdessen wieder in Barcelona. Also er lebt in Barcelona. In einem Porträt des Fernsehsenders Arte gab Edwards 2017 an, 3 Jahrzehnte ohne Papiere in Europa gelebt zu haben. Das sieht ihm wieder ähnlich. Dem war alles egal.
Ja.
Der würde nicht mehr leben, wenn seine Frau nicht wäre. Seine Frau ist so eine ganz vernünftige, die hat einen Weg gefunden, den zu erden, dass er weniger Drogen nimmt, weniger durchtickt, sich weniger auf der Bühne verletzt.
Wirklich in dieses Glas dann gesprungen.
Ja,
ne?
Er hatte
nackt.
Teilweise jeden Tag neue Schnittwunden.
Ja, das, ey. Leute, wenn ihr irgendwo, wirklich, ihr seht, wie begeistert Atze und ich sind. Leute, wenn euch irgendeines Tages, ey, schaut euch alles über an, was ihr über Django Edwards kriegen könnt.
Ich habe noch nie was Lustigeres gesehen, ehrlich.
Er hat mich auch so fasziniert. Was für eine. Und René Bazinet ist auch so ein Typ, der dich fasziniert. Der hat bei Cirque du Soleil, glaube ich, in dem Erfolgsprogramm Saltimbanca, das war, glaube ich, eins der Erfolgsprogramme vom Cirque du Soleil. Gehört, David Shiner ist ja auch so ein großer Clown. René Bazinet gehört auf jeden Fall in diese Reihe.
Ich habe von dieser Welt überhaupt keine Ahnung.
Ich bin so begeistert, als ich diese Leute damals kennengelernt habe. Und ich habe von denen was gelernt. Auf jeden Fall.
Ja.
Sowas gibt es heute viel zu wenig. Das Nachwuchs irgendwie geschult wird.
Sag mal, wie heißt dieser Kanadier noch? Irgendwas mit Scott. Scott Davis oder Davis Scott, so ähnlich. Ja, sonst lassen wir eine weg.
Ja, sonst lassen wir weg. Aber ja. Das ist ja, weißt du, ich habe neulich mit Töni, unserem Manager, gesprochen. Ne?
Ja.
Und der sagte mir, er wollte sich jetzt auch mal verstärkt nicht nur um Künstler kümmern, sondern Autoren, die unter Vertrag nehmen und ob ich zum Beispiel Interesse hätte, Workshops zu geben für junge Autoren. Das
ist so eine gute Idee.
Und da habe ich auch gedacht, das ist eine gute Idee.
Ja, ja.
Ich will ja gar nicht sagen, dass die alle nicht lustig, es geht ja nicht darum, sondern ich glaube, dass ich nach 15, 16 Jahren in dem Geschäft und auch als Künstler eine Menge zu erzählen habe.
Ja, bei dir ist das Gute, du kennst beide Seiten.
Ja.
Du kennst die schreibende Seite und du kennst aber auch die darstellende Seite und das ist selten. Den Move von Töne finde ich jetzt geil, dass er sich so mehr oder weniger aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Er hat ja tolle Leute da in der Agentur, die machen das wunderbar und Katha übernimmt ja mehr oder weniger seinen Job. Die macht das auch ganz toll. Und Töne, nimmt sich jetzt einfach mehr Zeit, seine blühende Fantasie wieder als Hebel einzusetzen. Und das finde ich so geil, neue Ideen zu kreieren. Allein die Idee von Töne, die drei Fragezeichen auf Tour zu schicken.
Ja.
Ne, als der damals die Idee hatte, da haben doch alle gedacht, der ist komplett durchgedreht.
Du,
kannst doch ein Hörspiel nicht auf Tour schicken.
Ja.
Alle Hallen ausverkauft, mehrfach, Wahnsinn.
Und Leute, das ist schön, dass wir das jetzt mal an dieser Stelle sagen können. Das habt ihr Töne Stahlmeier, unserem Manager, zu verdanken.
Ja.
Und ein kreatives Kindchen. Und ich fand die Idee so gut, sich jetzt auch nicht nur um Comedians oder Künstler zu kümmern, sondern auch Autoren zu schulen. Denn da ist ja doch einiges im Argen.
Ja, er ist ja selber auch ein inhaltlicher Typ.
Er ist auch ein guter Autor, natürlich.
Er ist auch ein guter Autor. Und er sieht ja immer wieder, er managt auch Luke Mockridge und den Hensler und Horst Lichter.
Ja.
Und er sieht Gabi ja immer Köster, wieder,
Mike Krüger,
dass Inhalte gebraucht werden, gute Inhalte.
Ja. Ja.
Und deswegen halte ich das eben auch für einen guten Ansatz, eventuell so eine Schule aufzuziehen. Und das wäre ein schönes Spätwerk für dich.
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ja nun wirklich, und ich habe ja jetzt für Frauen geschrieben, wie Gabi Köster, Lisa Feller, die zurzeit ja nun wirklich ein sehr, sehr tolles Programm hat und eine super Tour spielt. Das heißt, ich kenne sozusagen männlich und weibliche Comedy decken oder auch dazu Stellung nehmen oder Tipps geben. Aber ich glaube, es geht noch mehr darum, dass bis jetzt ja einfach so eine Praxis herrschte in unserem Geschäft, dass der Autor war einfach so eine Art Zulieferant. Und das, was wir beide über die letzten 15 Jahre geschaffen haben, oder nämlich, dass man so eine Art Team wird, ne? dass man so eine Art Band hat.
Ja, ja.
Ne?
Ja, das ist einfach so fruchtbar. Aber
Und darum geht es eigentlich nicht. Ich kriege ja oft Anfragen. Und das ist total lieb von euch, Leute. Es schreiben mir so viele Leute, kann ich dir mal was zuschicken oder kannst du da mal ein Auge drauf werfen? Und wie siehst du das? Und dann sage ich immer, Leute, das ist der zweite Schritt vorm ersten. Geht erstmal mit dem, was ihr selber habt, auf eine Bühne.
Ja, du musst selber schon.
Stellt fest, ob ihr lustig seid.
Ja,
findet dann ein Management und dann kommt ihr zu mir.
Das ist ein wichtiger Punkt. Du musst als Komiker selber auch inhaltlich sein.
Ja.
Wenn du denkst, es kann dir jemand ein komplettes Programm schreiben und du gehst auf die Bühne.
Nicht machbar.
Und musst nur deinen Text aufsagen, das wird nicht funktionieren. Ne? Du musst selber wissen, was du willst, sagen wir es mal so.
Ja.
Da hinten liegt deine Brille übrigens.
Ja, ja.
Was ich dazu noch sagen muss, jetzt mal ein anderes Beispiel. Und zwar, ich halte Oliver Pocher für einen äußerst talentierten Bühnenmenschen.
Ja.
Absolut. Was dem fehlt, ist ein guter Autor.
Ja.
Und
weil er aber auch immer der Ansicht ist, dass er es besser kann.
Ja, ja. Und sagen wir mal so, vielleicht nicht besser, aber dass es einfach nicht braucht.
Ja, genau.
Er sagt ja, dann tanze ich noch ein bisschen, sing drei Lieder und dann passt das. Die Karriere könnte so viel größer sein mit dem Talent, was er hat. Die Hallen könnten so viel größer sein. wenn er inhaltlicher denken würde und eben auch mal für einen Autor Geld ausgeben würde.
Ja, das sind aber ganz viele.
Ja, aber daran scheitert es ja immer.
Ja, daran scheitert es immer. Und das Schlimmste ist ja eigentlich, dass Künstler, und da bist du ja, oder sagen wir mal so, ich hatte das Glück, dass ich mit den Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe, dass die kritikfähig waren. Ja. Die meisten, die sind ja gar nicht kritikfähig. Die meisten sind ja, gerade wenn der Erfolg so langsam kommt und wo es eigentlich dann am wichtigsten ist, dass man jetzt nachhaltig arbeitet,
ja, ja,
sind die meisten ja gar nicht bereit, Kritik anzunehmen.
Ja, gerade.
Das heißt, dann werde ich, pass auf, Beispiel war, ein bekannter Künstler, Manager ruft mich an und sagt, wir brauchen dich. Ne? Und ich sage so, ja, wofür? Ja, für eine Analyse. Du musst schonungslos bei uns hier, musst du hier aufdecken, woran es hapert. Ne? Ich sage, ihr wisst auch, dass ich das wirklich schonungslos mache. Ne? Ja, das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt. Ey, da, von der, ich sag nochmal, 3 Gespräche geführt. Ihr wisst, Leute, ich nehme kein Blatt vom Mund, ne? Ich ziehe durch. Ne?
Ja, ja, ja.
So,
da, langer dafür Schwede, weißt du hinterher, woran du bist. Ja.
Langer Schwede, kurzer Finn. Ich bin in Urlaub gefahren und mir alles angeguckt. So, Treffen in Düsseldorf. Ja, schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du es machen konntest. Ja, dann fang doch mal an. Ja, und dann habe ich gesagt, irgendwie, ja, Leute, pass auf, ist ganz einfach. Hier ist Talent, unbestreitbar. Hier kann einer was. Aber nach 40 Minuten musste ich diese DVD ausmachen. Ich habe es nicht mehr ertragen. Wirklich, ey. Wenn man mutwillig hier was kaputt macht und das ist ja wirklich ein und zwischendurch dann Niveau von Fips Asmussen erreicht. So, ich hatte es kaum ausgesprochen. Da sagte der Typ zu mir, ey, sag mal, wie aggressiv steigst du hier in so ein Gespräch ein?
Wollte ich aber auch gerade sagen.
Und ich so, wie war das denn nochmal mit der Wahrheit? Schonungslos? Ja, aber doch nicht so.
Doch nicht die richtige Wahrheit.
Also ja, doch nicht. Also so ging das ja gar nicht. Also da könnte man sich aber jetzt gar keine Zusammenarbeit vorstellen. Und also was ich mir dabei jetzt gedacht hätte, ja, das ist archetypisch. Können sie ja alle machen. Tut ihnen alles gut. Aber da muss ich natürlich wirklich sagen.
Ja, aber guck mal, da schließt sich der Kreis eigentlich wieder. Wir wollen jetzt auch nicht noch mehr hier.
Nein, ist alles gut. Ich habe damit ja überhaupt gar keine Probleme.
Und jeder muss ja selber entscheiden, wo er hin will als Künstler.
Ich bin auch nie böse gewesen.
Und wenn einer sagt, das reicht mir, alles gut.
Ja.
Alles gut. Und auch ein Oliver Pocher kommt ja bombig klar, macht jetzt eine neue große Show für RTL. Ja. Läuft ja alles gut. Nein, aber was ich jetzt sagen wollte ist, die Idee dieser Schule und du als Dozent ist ja genau in dem Punkt eben richtig.
Ja.
Dass du eben den angehenden oder vielleicht auch schon etablierten Komikern sagen kannst und Autoren, pass mal auf, so und so funktioniert das. Gerade diese Geschichten, die du erzählt hast,
ja,
die würde ich direkt mit reinnehmen, dass du sagst, ich habe kritisiert, aber dann, ne, und deshalb ist wahrscheinlich eines der 10 Gebote, die man den Nachwuchsleuten ins Stammbuch schreiben muss, sowohl Autoren als auch Darsteller und Künstler, seid kritikfähig.
Ja.
Ne? Eure zarte Seele, eurer zarten Seele tut das vielleicht auch weh, aber es tut eurer Performance gut.
Atze, ich meine, du kennst mich. Ich habe noch nie eine Kritik geäußert, die ich nicht begründen kann. Also das geht ja, ich glaube, es ist immer so eine Sache, genauso wie der Künstler sich manchmal überschätzt oder es ist natürlich auch manchmal der Kritiker jemand, der einfach irgendwo was sagen will und da eine Möglichkeit sieht, so wie Reich Ranicki auch früher oft über Stil hinausgeschossen ist, seine Macht zu demonstrieren.
Ja.
Mir ist das völlig egal. Mir geht es überhaupt gar nicht um Macht. Ich sage einfach nur meine Meinung, so wie ich das sehe. Ich habe auf der Bühne gestanden.
Ja, aber wenn du gebucht wirst, unter anderem als Trainer, sagen wir mal,
ja,
dann ist doch deine Aufgabe auch, den Finger in die Wunde zu legen, oder?
Ja, natürlich.
Und wenn es brennt, dann war da eben auch eine Wunde.
Ja, Thorsten Sträter zum Beispiel, gutes Beispiel.
Ihr arbeitet ja zusammen manchmal.
Ja, er hat mich engagiert, genau, hat gesagt, hör mal, fahr mal ein paar Mal mit, guck mal bitte über mein Programm drüber. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und ich habe dann gesagt, an der und der Stelle, der und die Geschichte, da war der Ball im Tor.
Ja.
Warum den nochmal rausholen und nochmal ins Tor dreschen?
Ja, der ist auch echt klasse, der Thorsten.
Ja.
Ja.
Und selbst und dann hat er geguckt und hat gesagt, ah, verstehe.
Ja, und, ist auch ein intelligenter Mensch.
Ja, und ich habe gesagt, du, Das ging ja alles. Aber alles, was ich gesagt habe, konnte ich belegen, konnte ich meine Meinung zu äußern. Und ein kluges Köpfchen wie Thorsten und ein guter Künstler wie Thorsten, der weiß dann auch, was los ist.
Ja, war ja jetzt bei meinem jetzigen Programm auch so, ne? Als es dann in die großen Hallen ging, da hast du doch gesagt, da zum Schluss setz dich doch da auf die Bühnenkante und sag den Leuten, was dir gerade durch den Kopf geht.
Ja.
Sei ganz normal. Mach's
klein. Versuch mal einen intimen Moment zu schaffen, ja, in dieser Halle.
Mach keinen großen Spruch mehr an der Stelle.
Ja, genau. Ja. Komm, lass uns ein bisschen Musik darunter legen.
Ja. Und das war ja die Lösung.
Das gibt ja, und du meine, wir haben es gesehen in Hamburg und um uns herum saßen wirklich abgebrühte Leute, die hatten alle Tränen in den Augen. Weil die Stimmung in dem Moment tatsächlich selbst in so einer 9000er Halle so intim wird. Ne? Wenn da einer sitzt und sagt, ey, komm, lass uns mal alle zusammen gerade für einen Moment runterkommen. Das war richtig bewegend.
Und da freue ich mich. Da wäre ich selber nie drauf gekommen, aber du hattest absolut recht.
Ja, aber du bist derjenige, der sagt, interessant, Till, komm, das probieren wir mal aus. Das finde ich toll.
Es war ja sogar so, dass du gesagt hast, dieses rosa T-Shirt ist schön, aber nicht in der Deko.
Ja.
Und dann habe ich am nächsten Tag habe ich eben dunkles T-Shirt angezogen und selbst unser Kameramann sagte, boah, ja, viel besser.
Ja, aber das sind die Kleinigkeiten. Ja. Es kommt auf alles an. Es ist eben halt nicht mehr so wie heute, dass du, ich glaube, in der Musik ist das schon viel länger, viel klüger gehandhabt worden. Nämlich, und da schließe ich mal jetzt den Bogen, den Kreis, Elton John, Bernie Taupin, ein Killer-Team, was alle großen Hits zusammengeschrieben hat. Jagger Richards, Lennon McCartney und selbst runter bis zum Schlager, wo ein Jack White eben halt als Produzent oder hier nimm mal Jackie Drexler und Roland Kaiser, die ganzen verrückten deutschen Texte für Roland Kaiser gemacht haben, die immer so auf der Kippe sind.
Roland Kaiser
und
war
Jackie
sogar
Drexler hat dann später doch mit
Hugo Egon Balder
Samstag Nacht gegründet.
Ja, aber am Anfang war in der Produktionsfirma auch noch Roland Kaiser drin.
Ja, genau.
Der war Gründungsmitglied, zog dann irgendwann unverstanden von dannen.
Ja.
Weil er auch sehr meinungsstark ist und dann, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nicht geknallt hat mit Hugo. Aber naja, sei es drum.
Es ist so gut, auch als Comedy-Künstler, sich wie in der Musik ein Bandmitglied zu suchen, ein Autorenteam zu gründen,
ja,
mit dem man sich langfristig gut versteht, sich
Otto
austauscht.
Otto Walkes!
Otto, mit der neuen Frankfurter Schule.
Ja.
Knorr, Eilert, Gernhardt.
Bernd Eilert schreibt ja heute noch für
Pit
Otto.
Knorr und Robert Gernhardt.
Und Otto selber ist ein lausiger Autor.
Ja.
Aber er hat einen.
Ist ein spontaner, so wie du auch.
Ja, aber hat einen. Genau, er kann einen guten Gag auch noch weiter veredeln.
Und ihm fällt auch viel Gutes
dazu. Aber er ist kein guter Autor.
Ja.
Aber er ist schlau genug, weil er eh einer der schlauesten Menschen ist. Er ist schlau genug, lange, schon Jahrzehnte eben auf Bernd Eilert zu setzen.
Ja, und das waren alles Jungs damals, neue Frankfurter Schule nannten sie sich, die haben die Titanic gegründet,
ja.
Meister ihres Faches. Ich habe es bei dir so erlebt, ich habe es mit Gabi so erlebt, ich habe es
mit Horst letztendlich
mit
auch.
Mit Lisa Feller erlebt, es muss eine Chemie entstehen. Man muss sich mögen, es muss eine Chemie entstehen.
Es muss ja auch zu dem Künstler passen, der da auf der Bühne steht.
Ja. Es hat das Erste, was ich bei Lisa Feller damals gemacht habe, als ich die vor Jahren kennengelernt habe und wir uns geeinigt haben, dass ich das mache, ich habe die Hälfte ihrer Gags rausgeschmissen. Die ist fast wahnsinnig geworden. Und ich habe mir gesagt,
weil die gesagt hat, der funktioniert aber.
Ja, und ich habe gesagt, ja, aber das bist nicht du.
Okay.
Das passt nicht.
Zu beliebig.
Nein, nicht zu beliebig. Das war einfach zu hart.
Ach so.
Es passte nicht zu ihrem Charakter. Und die Hälfte aller Dinger rausgeschrieben. Ich habe gesagt, wir müssen Witze schreiben, die zu dir passen. Was willst du sein auf der Bühne? Bist du jetzt Vamp? Bist du, hey, sexy Vamp? Bist du eine Mutter? Was ja, bist du denn überhaupt?
Genau, und man muss ja auch fragen, warum sollst ausgerechnet du diesen Gag erzählen?
Ja. Lisa Feller, die Gags macht und dann hatte ich einen Pimmel im Mund oder einen Schwanz im Mund, das ist nicht Lisa Feller. Das
bringt sich. Ich habe dann die andere Seite genommen.
Ja, Lisa Feller kann keine Caroline Kebekus-Witze machen. Und es gilt.
Und umgekehrt.
Ja, und umgekehrt. Und das ist die Kunst, rauszufinden als Autor, was zum Künstler passt. Und wiederum der Künstler muss seinen Autor dazu bringen, in die Richtung zu denken, ne, was passt zu mir?
Ja, ja, was, ja. Und deswegen muss
was
man
erwarte ich von dir?
Eben als Komiker auf der Bühne wissen, wer man sein will, was man da machen will. Liest du auch in jedem amerikanischen Stand-up-Buch, was ist deine Attitüde? Und ohne Attitüde geht fast nichts, aber hast du eine Attitüde, die bekannt ist, dann wird fast alles witzig. Es gibt ja dieses typische Beispiel, ist glaube ich in dem amerikanischen Autorenbuch How to be funny even if you're not.
Even if you're not, ja.
Da ist das Beispiel, es gab einen Stand-Upper, älteren Stand-Upper, der war bekannt dafür, dass er so geizig war. Und einer seiner bekannteren Gags ist, er kommt etwas später immer auf die Bühne und sagt, sorry, ich bin noch überfallen worden. Mir hat ein Typ eine Knarre an den Kopf gehalten und hat gesagt, Geld oder Leben. Und so nach einer Minute hat der Typ gesagt, was ist denn jetzt? Und er hat gesagt, ich überlege noch. Und das ist so ein typisches Beispiel für Attitüde. Wenn jemand dafür bekannt ist, geizig zu sein, wird das plötzlich super witzig. Ne?
Ja. Ja. Ja, ja, das, ach, ich habe mal so einen Film mit Woody Allen gesehen vor zig Jahren. Da spielte er so einen Entertainer in so einer schwierigen Halle, so Bridge Club praktisch, ne? So Bingo ist das so bei den Amerikanern, ne? Und er ging ja auch durch die Reihen und er brachte sie alle, ne? Ich bin heute zu spät gekommen, war in einen Verkehrsunfall verwickelt, ein Taxi ist irgendwo reingefahren, 11 Schotten sind verletzt. Weißt du, so die Nummer. Und dann, gnädige Frau, darf ich fragen, wie alt Sie sind? 86. Ich hätte Sie keinen Tag älter geschätzt. Großartig. Den habe ich übrigens dann jahrelang übrigens übernommen, wenn ich so durchs Publikum gegangen bin. Und das war so lustig, ne?
Ey, wir haben damals...
Das war so linkisch. Das passte alles.
Ja, ich wollte gerade noch ein Ding erzählen, den brachte mein Vater immer, wenn einer so dazwischen rief. Wir haben gerade eine Verlosung durchgeführt. Du hast gewonnen. Ein Wochenende bei dir zu Hause, du kannst schon mal gehen. Ja, die alten Dinger, ne?
Ah ja, großartig. Ja, es ist ich hatte mein Schlüsselerlebnis tatsächlich in der Arbeit wirklich mit dir. Und das war das Schönste. Weißt du noch, wie wir vor Jahren in Hamburg waren? Eine Woche waren wir, hattest du Hamburg angesetzt, wir arbeiten in Hamburg.
Und welches Hotel? Dann
im Reichshof waren wir.
Ah, okay.
Und ich kam jeden Tag zum Frühstück runter.
Das Hilton Hotel, Reichshof, ja.
Ja, mit dem Laptop und du hast gesagt, ja, jetzt, ich sag, wann fangen wir denn an? Ja, später. Lass uns so erst mal reden und dann sind wir um die Alster gelaufen, jeden Tag. Und ich dachte immer, das
tagelang habe ich dir gesagt. Ey, Jetzt erstmal Ruhe bewahren.
Lass uns doch mal unterhalten. Sag mal, was machst du denn da? Und wie findest du denn dieses und jenes? Und irgendwann sind wir um diese verdammte Außenalster zum 100. Mal gegangen. Und ich bin schon wahnsinnig geworden, weil ich dachte, wann will er denn endlich mal, dass wir schreiben?
Du meinst diese Alster mit den gut gelaunten Joggerinnen, ne?
Ja, die
alle direkt aus der Sauna kamen.
Was wieder so ein völliger Schwachsinn von dir war. Aber was soll's?
Ja, eben nicht, aber okay.
Doch, ja. Es ist... Ja. Heute hat mich nur einer. Egal.
Das ist einfach mal zum Optiker. So.
Muss schon wieder geiern. Auf jeden Fall, irgendwann bist du stehen geblieben und hast mich angeguckt und hast gesagt: Was ist denn deiner Meinung nach wichtig beim Fremdgehen? Weil wie immer hattest du den Titel zuerst, ja. Richtig Fremdgehen, und wir hatten aber noch keine Inhalte. Und dann ging es darum.
Ja,
ne?
Ja.
Was ist richtig, was ist wichtig beim Fremdgehen? Ich weiß nur, wie ich stehen geblieben bin und überlegt habe und dann habe ich doch gesagt, es sollte sich auf jeden Fall lohnen.
Genau, es muss sich lohnen, hast du gesagt.
Ja, es sollte sich auf jeden Fall lohnen.
Und das war genau der richtige Hinweis.
Und du warst so begeistert und dann hast du 2 Jahre lang die Shows damit eröffnet und hast mir hinterher erklärt, dass ich allein dafür schon alles gelohnt hätte.
Ja, und das ist es auch. Und das ist auch in diesem Programm.
Das habe ich begriffen.
Hast du wieder die wichtigen Schlüsselsätze geliefert. Ne? Patchwork Family ist wie Schrottwichteln. Man weiß nicht, was man kriegt. Man weiß nur, es ist kaputt.
Aber du zahlst mir dafür ja auch eine 250.000. Es geht hier gar nicht mehr um Geld. Es geht einfach nur noch um Freundschaft. Ja, um
Champagnergläser, die in der Garderobe stehen. Guck mal, Barbara hat die gravieren lassen.
Ja.
Ja.
Ja, das findest du gut.
Sowas finde ich gut, mir hier zu holen.
Das findest du gut, ne?
Ja, was habe ich denn sonst noch vom Leben?
Was habe ich denn sonst noch vom Leben? Bitte.
Alles hat man mir genommen.
Ja. Ja, Leute, wir sind am Ende, ich würde sagen, einer zauberhaften
Folge. Ihr seht ja selber an Till, dass wir am Ende sind.
Ja, an mir kann man sehen, dass wir am Ende sind. Das ist, ja, es gibt nach wie vor Tassen, T-Shirts von den Cousinen. Achso, ich würde gerne eine Challenge eröffnen. Denn es werden mir jetzt
schon... Ey, du bist doch ein mieses Arschloch. Warum weißt du, ich benutze mal irgendeinen englischen Ausdruck, so wie Facilities. Du würgst mir den rein.
Wie schreibst du das denn überhaupt? Facilities? Schreibst du das mit Ö?
Wie, oder was? Wie man spricht.
Facilities.
Facilities. Und er kommt mir hier mit Challenge.
Facilities. Es ist ja ein A. Das ist ja kein Ö, das wird ja nie mit Ö geschrieben.
Ja, und wie spricht der Engländer?
Facilities. Ja, so bestimmt nicht Facilities.
Nein, er sagt Facilities.
Was der Engländer sagt, und ja, das willst du jetzt hier.
Das bestimmt immer noch ich, ja. Nein, pass auf.
Da kann man ein ganzes diktatorisches Wesen.
Nein, aber Leute, es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ihr das jetzt mal hier mal mitverfolgt. Er kommt mir mit Challenge. Bist du Dieter Bohlen oder was? Ey, weißt du, was du für mich bist? Erstmal bist du ein mieser Autor und zweitens. Bist du unter den Autoren? Bist du RTL?
Ja. Du bist einfach nur ein mieser, knickriger Geizkragen.
Überhaupt
der
nicht.
Der noch nicht mal Englisch richtig kann und sich hier ganz pompös...
Challenge, wir machen eine Facilities. Challenge, Leute.
Wir machen Facilities.
Ey, guck mal, da ist Eiswasser drin. Weißt du, was ich gleich mit diesem Eiswasser mache?
Das trinkst du schön selber. Nee, ich werde das nicht trinken.
Das kipp ich dir über den Ball.
Ja,
dass du mal zu Verstand kommst.
Wenn er nicht weiter weiß,
ich weiß doch weiter.
Dann wird
ich
er
weiß doch weiter.
Dann droht er mit Gewalt.
So Challenge, ist das wir machen hier eine Challenge.
Und wo ist die verdammte UNO, um diesen Diktator mal zu stoppen?
Was möchtest du denn jetzt hier für eine Challenge machen? Er möchte eine Challenge machen.
Weißt du, er hat hier bestickte Kissen. Hier Giotto Rocher, richtig vergoldetes Rocher muss hier in der Garderobe stehen, weil der Herr sonst durchdreht.
Ja, dir kann ich es ja sagen, ich habe alles selber gekauft, auch das bestickte Kissen. Ja,
natürlich, alles selber gekauft. Sekt, Gläser, alles. Hier müssen leicht bekleidete Tourbegleiter müssen
leicht bekleidete Feuerwehrleute müssen hier die Treppe rauf und runter.
Damit der Meister in seinem...
In seiner Megalomanie.
In seiner angeblichen Genialität. Aber es ist egal. Ich wollte eine Challenge.
Red dich raus.
Schickt uns bitte Fotos von euch im zärtliche Cousinen-Shirt. Das Schönste wird prämiert.
Oh ja, das ist eine schöne Idee. Das gefällt mir.
Das Schönste wird prämiert. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wet Look,
Wet Look, Punkt.
Oversized.
Bauchfrei.
2-in-1-Shirt. Bauch, es ist egal. Aber schickt uns, ich würde als Preis stiften, zwei Eintrittskarten zu einer Show der Cousinen im September.
Zweiter Preis ist eine Nacht mit Till Hoheneder. Erster Preis.
Eine Nacht mit mir? Ey, das ist aber
wir machen es anders. Erster Preis ist eine Nacht mit Till Hoheneder. Zweiter Preis sind 3 Nächte mit Till Hoheneder. Und der letzte muss 100 Nächte
eine
mit dir verbringen.
Eine Umnachtung mit Atze Schröder. Eine geistige Umnachtung mit Atze Schröder. Nein, der erste Preis ist auf jeden Fall 2 Eintrittskarten zur irgendeiner Show in irgendeiner Stadt. Zu den zärtlichen Cousinen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Und schickt uns eure, wir veröffentlichen das dann auf Instagram. Oder ihr könnt auch eine Fotos schicken, wie ihr aus unserer Tasse trinkt. Ne? Wir werden dann die lustigsten Vorschläge
Eigenurin
prämieren.
Mittelstrahl.
Urin, ein ganz besonderer Saft.
Ja, das war ein Buch von Carmen Thomas.
Ne?
Und da ging es eben auch darum, dass sie Urin, ihren Eigenurin trank.
Ja.
Ich selber habe von dieser Idee stets Abstand genommen.
Ja, du wirst es, ich möchte jetzt an dieser Stelle zum Ende dieses Podcasts mich outen.
Wer ein bisschen zart beseitigt ist, vielleicht jetzt schon mal den Raum verlassen.
Steigt bitte jetzt aus. Mitte der 80er. Ich glaube, es war 97, 98. Und ich war total heiser auf Till und Obel Tour und hatte noch 2 Termine vor mir. Und ich bin morgens aufgewacht. Ich klang wie so eine Parmesan-Reibe auf Acid sozusagen. Es war schlimm.
Parmesan? Ist das sowas ähnliches wie Parmesan?
Ich habe das korrekt ausgesprochen. Parmesan.
Ja, dann aber hör lieber nochmal rein.
Wasch dir mal deine Ohren. Ja. Wasch dir mal deine Ohren aus.
Ist gar nicht schlecht, dass jetzt alle mal mitkriegen.
Was du für ein hinterfotziges Arschloch Gott, bist.
Was du für ein Hirnplattler bist.
So. Ey, das sagt mir eine Hirnamöbe wie du. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, auf jeden Fall in meiner Not habe ich gedacht, man soll ja, das stand glaube ich auch in dem Buch, dann mit dem Mittelstrahl gurgeln. Das wäre dann gut. Dann könnte man wieder singen und sprechen.
Ja.
Und ich habe es einmal hingekriegt.
Ja.
Dann habe ich beim zweiten Mal gurgeln leider mich komplett übergeben müssen und danach tat noch mehr alles weh.
Die Resttournee wurde abgesagt.
Also ich kann das keinem empfehlen, mit dem Mittelstrahl zu gurgeln. Hände weg.
Ja. Till, wir nehmen diesen Tipp aber dann doch mal mit in die Woche. Mein veganer Sternekoch hat uns gerade bedeutet, dass das Essen fertig ist.
Ah, das ist ja zauberhaft.
Darf ich dich einladen, ja, mit mir das Mahl zu genießen?
Ja. Ausnahmsweise. Na gut. Das kann doch nicht wahr sein. Ich schneide die Hälfte von deinen infamen Anschuldigungen raus. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist einfach...
Nee, du bist feige.
Nein, ich bin nicht feige. Du bist einfach ein Querulant. Du bist ein ewiger Querulant.
Gar nicht.
Doch. Du bist einfach ein Querulant, wie er im Buche steht. Aber
gut. Komm, hast du denn ein bisschen Appetit mitgebracht?
Ja, ich lieb dich ja auch.
Das ich kann einfach nehmen.
Komm, wir nehmen uns in den Arm. Ja.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.